Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Auf eine Tasse Tee mit Profiboxer Tom Gilde, nordfriesischer Profiboxer. Und Tom, bist du eigentlich der Einzige hier aus Nordfriesland, der sich Profiboxer bezeichnen darf?
Ich mein schon, ja.
Ja, ne? Und wahrscheinlich auch der Einzige, der Plattdütsch schnackt. Genau. Aber wir machen das lieber nicht, ob platt. Aber du könntest das auch platt, ne? Du bist ja hier in Bordelum aufgewachsen. Ich
bin geworden,
wie Oma und Opa nebenan.
Ja, wie Oma und Opa. Ja. Ja. Richtig. Ja. Und du warst mal um der plattdeutsche Spruch ab.
Ja. Ja. Da die Hörerinnen und Hörer aber nicht unbedingt mit der plattdeutschen Sprache mächtig sind, beschränken wir uns auf das Hochdeutsche.
Das ist auch in Ordnung.
Und wir wollen heute übers Boxen sprechen. Und übers Boxen habe ich schon ein paar Mal hier in diesem Podcast gesprochen. Unter anderem ja auch mit Julia, die sich hier auch im Hause befindet und sowieso permanent an deiner Seite ist, die sich nicht nur privat, sondern auch jetzt im Sport, im Profisport begleitet.
Riesenunterstützung.
Absolut. Und wir wollen mal dich kennenlernen, weil nordfriesische Boxer haben wir nicht so viele. So erfolgreich ja auch nicht. Und du bist jetzt seit jüngster Zeit Profiboxer, ist das richtig?
Tatsächlich, seit dem 25.10.25.
Was heißt das, Profiboxer?
Profiboxen ist tatsächlich Boxen auf einem anderen Niveau. Ne? Das ist auch unter einem anderen Regelformat. Also man kämpft im Profiboxen mit kleineren Handschuhen, längere Runden. Es ist auch Business, es ist ganz viel Business. Also es ist international. Ne? Das kann man natürlich auch, wenn man im Amateurbereich unterwegs ist, da hat man auch ab und zu mal internationale Turniere, aber nicht so häufig wie im Profibereich.
Also es geht, kann man so platt sagen, darum Geld zu verdienen.
Auf jeden Fall, auch das.
Deswegen sitze ich hier, ne? Ja, also du machst Marketing. Ne, du musst jetzt Marketing machen, du musst dich promoten, du musst dich vermarkten.
Das ist richtig.
Weil man als Profiboxer Geld verdienen muss auch, muss man das, ja.
Ich glaube, das ist ein großer Antrieb für viele. Es wäre eine Lüge, wenn ich sagen würde, dass es bei mir anders ist. Ich erhoffe mir dadurch natürlich einiges.
Du bist jetzt 32 Jahre jung.
Ja.
Du erhoffst dir, ne, ich zitiere dich, einiges dadurch, aber jetzt auch nicht die nächsten 30 Jahre.
Nein.
Weil auch deine Boxzeit ist natürlich begrenzt.
Das ist richtig.
Obwohl die Zeit des Profiboxens ja das Alter höher sein wird als bei einem Profi-Skispringer.
Richtig. Ne? Also die Primetime der Heavyweights, also ich bin ja im Schwergewicht unterwegs, die fängt ja in den 30ern so an. Mhm. Ne, und das kann man schon bis 42 machen. Ne? Natürlich.
Du hast noch 10 gute Jahre vor
dir. Ich habe noch 10 Jahre
vorausgesetzt, natürlich, du bleibst gesund und kriegst nicht zu viele auf die Mütze.
Genau, das ist
und
das Ziel.
Dein Körper macht das mit, weil im Laufe des Gesprächs werden wir dazu auch mal kommen. Was bedeutet es eigentlich, sich auf so einen Kampf vorzubereiten?
Ja.
Wer dich bei Social Media verfolgt, der sieht, da gehört einiges zu. Mhm. An Fleiß, an Disziplin, an Opferbereitschaft definitiv auch.
Das ist richtig.
Vor allem, wenn man nebenbei noch Fulltime arbeitet.
Ja.
Und das erklär mal bitte, du bist einerseits auf dem Weg, mit dem Boxen Geld zu verdienen und arbeitest noch nebenbei 40 Stunden?
Ja.
Wo
das
und
richtig.
Was machst du?
Bis vor kurzem war ich Teamleiter einer sozialtherapeutischen Übergangseinrichtung für chronisch mehrfach beeinträchtigte Abhängige. Den Posten habe ich jetzt aber abgegeben, weil das Profibusiness einfach viel Zeit abverlangt. Das ist so.
Ja.
Und jetzt bin ich wieder, ich sag jetzt mal, ein stinknormaler Sozialarbeiter, auch in einer Suchteinrichtung, genau, mit 40 Stunden.
Tom, wie passt das zusammen? Einerseits am Abend der aggressive Boxer und tagsüber der Sozialarbeiter. Wie passt das für dich zusammen?
Ich würde sagen, dass ich ja tatsächlich mehrere Facetten habe. Ich würde mich auch nicht nur über soziale Arbeit und Boxen definieren. Tom Gilde macht noch ein bisschen mehr aus. Genau. Ich finde, das passt wunderbar zusammen. Tagsüber helfe ich anderen Menschen. Das ist mit meinen christlichen Werten auch total kompatibel.
Ja, ich habe gesehen beim Eingang hier, da liegt eine Bibel.
Richtig.
Da liegt jetzt nur für mich hier? Nee.
Nein. Die lese ich tatsächlich jeden Tag, schon seit einigen Jahren.
Ja.
Und erinnere mich immer wieder an so ein paar schöne Sachen.
Und ich sag mal, du erlebst als Boxer, auch als erfolgreicher Sportler natürlich einiges, aber es hält ja sicherlich einen auch auf dem Boden der Tatsachen, ne?
Wenn
man sich tagsüber auch mit Menschen beschäftigen muss, denen es sicherlich nicht so gut geht, die nicht so privilegiert sind.
Richtig. Aber auch da, ich arbeite für einen evangelischen Verein und da arbeiten wir nach dem christlichen Leitbild der Nächstenliebe. Genau.
Und deswegen. Und bringt Nächstenliebe was im Boxring?
Schon. Auf jeden Fall nach dem Kampf. Da können wir uns alle lieb haben. Vorher ist es mir auch natürlich ein Anliegen, dass es alles fair abläuft. Ich glaube, den Eindruck hattest du ja auch bekommen, als du bei der Veranstaltung
definitiv
warst.
Definitiv, ja. Alle, egal wie aggressiv es wirkte, teilweise im Kampf. Danach Handshake das Mindeste, wenn nicht sogar umarmt und sich bedankt für einen geilen Kampf.
Genau. Danach kriegt man auch noch einen netten Schnack. Richtig.
Ja, das ist ja für einen Außenstehenden, der sich nicht mit Boxsport beschäftigt, immer so ganz merkwürdig. Ach, danach geben sie sich die Hand und schnacken danach ganz normal oder stoßen vielleicht sogar nochmal an.
Ja.
Ja, macht ihr, weil für euch ist das Sport wie für alle anderen oder für viele andere der Fußball.
Richtig.
Danach stößt man vielleicht auch mal an oder sieht sich abends in der Kneipe. Ihr wisst, ihr steigt jetzt in den Ring und derjenige, der besser ist, gewinnt. Und dabei haut man sich halt auf die Mütze.
Richtig.
Das ist aber die Definition dieses Sportes.
Ja, ich finde, das macht es auch professionell. Ne? Wir sind da jetzt nicht irgendwie privat und haben da irgendwie, keine Ahnung, toben da, leben da irgendwas aus, sondern das ist auf jeden Fall ein großer Teil des Sports. Und ich finde auch gut, dass da immer sehr viel Wert drauf gelegt wird, ne? Dass das alles zivilisiert abläuft.
Das tat es. Also das tat es bei der Boxveranstaltung, die ich in Flensburg besucht habe, zumindest im Ring, definitiv. Ja. Aber diese, was man so im Fernsehen wahrnimmt, dass die Boxer sich gegenseitig anstacheln und hochpushen und so weiter, das ist natürlich Vermarktung.
Ja.
Weil der Zuschauer, der möchte ja denken, die hassen sich. Und wenn ich das mal mit dem Wrestling beispielsweise vergleiche, darum geht es natürlich ausschließlich. Es soll der Eindruck vermittelt werden, die beiden, die dann Ring steigen, die hassen sich.
Ja.
Und das, dem ist ja beim Boxen nicht so. Das sind im Regelfall, natürlich passiert auch mal, dass man sich nicht mag, Logo, treten da Menschen in den Ring, die sich respektieren, die den Sport des anderen respektieren und der, möge der Bessere gewinnen.
So ist es. Gut. Ganz genau so.
Und so war es ja auch bei deinem ersten Profikampf. Mhm. Den durfte ich begleiten. Erzähl mal, nimm uns mal mit, wie war das für dich, deinen ersten offiziellen Profikampf auch mit dem NF-Fanclub gemeinsam zu bestreiten?
Ja, der große NF-Block. Das war, also die ganze Vorbereitungszeit war total, die war anders. Die war anders. Auf einmal wurde ich zu Unternehmerfrühstücken oder zum Unternehmerfrühstück eingeladen. Diese ganze Thematik mit den Sponsoren, das kannte ich all sowas kannte ich gar nicht. Ich habe da auch viel Unterstützung bekommen von Freunden und Bekannten und auch von meiner Freundin, die in dem Bereich auf jeden Fall bewandter ist, als ich es war. Genau. Und aber auch die Vorbereitungszeit, also die das Boxen an sich, das war nochmal auf ein ganz anderes Niveau intensiver.
Wie sieht denn so eine Vorbereitungszeit für dich aus, wenn du weißt, okay, wann fängt die Vorbereitungszeit an? Wie viele Wochen oder Monate vorher?
Das ist ganz individuell, weil du kannst zwischendurch einfach mal ein Angebot bekommen. Mhm. Wir hatten vor kurzem darüber gesprochen. Ich glaube, Andy Ruiz hatte damals eine Vorbereitungszeit von nicht mal 3 Wochen.
Gegen Joshua?
Ganz genau. So, und
reichte.
Das reichte.
Genau. Vielleicht eher, weil Joshua sich nicht intensiv genug auf ihn vorbereitet hat.
Oder unterschätzt hat.
Aber im Regelfall, wie ist das getaktet? Wie viele Profikämpfe bestreitet man so im Jahr, im Schnitt?
Also ich meine, bei mir sind 4 auf jeden Fall angesetzt.
Ne? Gut, also alle einmal im Quartal,
ja,
so im Schnitt.
Richtig.
Das Jahr besteht ja aber nicht immer nur aus Vorbereitung und Recovery, oder?
Nein.
Wenn du weißt, in 10 Wochen ist ein Kampf. Wie sieht dann diese Phase aus für dich?
Im besten Fall halte ich mich ja das ganze Jahr über fit.
Ja.
Also auch außerhalb der Vorbereitungszeit möchte ich immer gerne bei 60% sein, damit ich irgendwie immer einen Ansatz habe und auch gesund bleiben kann. Das verlangt den Körper schon viel ab, wenn man morgens um 5 aufsteht, um laufen zu gehen, dann seine 8 bis 10 Stunden arbeitet, um dann wieder um 18 Uhr beim Training für 2 Stunden zu sein. Das ist.
Wie lange ist diese Phase so? Ist das fast immer? Oder ist das schon intensive Vorbereitungsphase?
Das ist für mich auf jeden Fall Stand jetzt intensive Vorbereitung, definitiv. Mhm. Also diese 11 Einheiten, Sporteinheiten, die ich die Woche habe und absolviere, das ist schon, die haben sie in sich.
Da hat es ja einer, der möglicherweise nicht arbeiten muss, weil er andere finanzielle Voraussetzungen auch hat. Entspannter, ne?
Definitiv. Also ich war vor kurzem in einem Trainingscamp in Spanien mit einem Athletikcoach von mir und da muss ich mich tatsächlich auch nur auf 2 Sporteinheiten am Tag konzentrieren.
Und das war's.
Das war's. Ne? Das war's. Und ich habe mich so erholt gefühlt, schön 20 Grad Sonne. Genau.
Aber vielleicht geht's ja bald irgendwann in diese Richtung, dass du von deinen Einnahmen leben kannst, dass du noch mehr den Fokus darauf legen kannst.
Das ist wünschenswert.
Bis dahin ist ja sicherlich noch ein weiter Weg.
Ja.
Und da helfen sicherlich auch schließlich Siege.
Richtig. Ne?
Also warum? Wenn du gewinnst, klar, bekommst du vielleicht ein Preisgeld, weiß ich gar nicht. Aber was hilft dir das? Du steigst im Ranking und kannst dadurch mehr Sponsoren bekommen? Oder
ich kann eine größere Reichweite bekommen, damit auch Sponsoren. Letztendlich muss ich herausgefordert werden oder von Dritte bezahlt werden. Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt irgendwie hier DAZN oder wie auch immer erwähnen darf.
Ja.
Genau.
Also du musst herausgefordert werden von Menschen, die möglicherweise schon eine größere Reichweite haben, den
ja, oder sich einen Namen schon haben. Oder sich eine aufbauen wollen. So, und da kann ich meine Bedingungen stellen, unter welchen Voraussetzungen ich quasi dann da boxen möchte.
Und das machst du alleine oder hast du da auch Menschen, die dich für sowas unterstützen? Weil das muss man ja auch irgendwie lernen.
Genau, also dafür gibt es ein Management. Mhm. Das macht aktuell noch mein Trainer, Carlo Rüder, also von der Fight Academy Flensburg. Genau, der sucht sich meine Gegner aus, guckt, wo könnte ich gewinnen, also wo habe ich eine realistische Chance, ne, weil es gibt ja auch Menschen, die einfach so viel mehr Erfahrung haben und ja.
Klar, man kennt ja aus von früher die großen Manager von den Boxern, die möglichst viel Box-Office für ihre Leute rausgeboxt haben, wortwörtlich. Also das findet auch schon im Kleinen statt,
ja,
dass es da um Gagen geht.
Ja, auf jeden Fall.
Tom, lass uns mal über diesen Tag sprechen, wo dein erster Profikampf stattgefunden hat.
Ja.
Der fand statt in der Fördehalle.
Richtig.
In Flensburg. Und ausverkaufte Halle.
Ja.
Geile Stimmung. Du kamst, deine Musik, mit welcher Musik läufst du heraus?
Tatsächlich, ich kenne den genauen Titel nicht. Das war so ein YouTube-Lied mit Muhammad Ali. Ich weiß nicht, ob das James Brown war, The Champ is Here.
So, aber das pusht dich, das motiviert dich, damit verbindest du etwas.
Ja.
Die Musik ertönt. Du befindest dich im Backstage-Bereich. Die Minuten vorher, bevor die Musik kommt, was machst du da? Weil du weißt, du kommst denn da gleich raus. Mhm. Fast alle sind wegen dir da.
Ja.
Die erwarten ja auch, dass du zumindest gut kämpfst, auch dass du gewinnst. Und da ist natürlich eine Grundaufregung sicherlich da, weil du stehst in so einem Ring, alles ist dunkel, nur dieser Ring ist hell beleuchtet, du stehst da mit wenig Klamotte.
Richtig.
Da geht einem bestimmt schon einiges durch den Kopf, oder?
Doch. Früher viel, viel schlimmer. Jetzt habe ich da natürlich auch Routine drin durch die regelmäßigen Kämpfe. Woran ich denke, wofür ich das mache?
Wofür denn? Das klingt jetzt so für die, um die Welt zu retten.
Ja. Genau.
Nee, wofür machst du?
Ja, da gibt es natürlich so ein paar persönliche Gründe, auch in der Vergangenheit. Ne? Du hast vorhin auch auf mein Haus hingedeutet, ne? wie schick das ist. Da steckt eine Motivation hinter, weil ich sowas natürlich nicht immer hatte.
Ja.
So, und mir sind viele Sachen bewusst, die ich nicht immer hatte. Mhm. Und die versuche ich mir auf jeden Fall zu ermöglichen mit dem Boxen. Mhm.
So. Also du visualisierst etwas, du manifestierst so ein bisschen, okay, das möchtest du. Damit beschäftigst du dich kurz vorm Rausgehen.
Richtig, da sind so Sachen, die ich mir so, ich will nicht sagen, mantramäßig einrede, aber es ist auch so eine Art, keine Ahnung.
Meditativer Zustand so ein bisschen.
Ja, ganz genau.
Ja, das ist ja so. Und das machen ja viele Profisportler, so was man zumindest liest und hört. Was redest du denn da ein? Also positive Affirmation letztendlich?
Genau, ich bin einfach sehr dankbar für all das, was gerade dann in dem Moment passiert. Nebenbei versuche ich dann so ein bisschen meine Herzfrequenz so ein bisschen runterzukriegen mit
Atmung?
Atemübung. Das ist für mich auf jeden Fall sehr wichtig. Und wenn ich dann irgendwie so meinen Punkt erreicht habe, egal wie lang das Lied jetzt oder mein Eingangslied jetzt läuft, dann habe ich den Tunnelblick und gehe raus.
Genau, dann ertönt die Musik, du betrittst die Halle, du läufst Richtung Ring und dann bist du im Tunnel?
Dann bin ich im Tunnel.
Wie kann man sich so diesen Tunnel vorstellen? Also ne, Tunnelblick, man hat nur noch den Ring im Fokus und sich, seinen Gegner. Das andere blendest du aus?
Ich gebe mir Mühe.
Ja, genau.
Also ich, natürlich, ich höre die Stimmen, ich hör die Musik, ich spüre die Atmosphäre, das kann man wirklich so, ich lebe sie letztendlich. Ja. Und muss mir auch eingestehen, wenn ich nach links und rechts gucken würde, dann würde ich wahrscheinlich Piep in den Augen kriegen. Mhm. Ja.
Ja, du bist ja im Ring doch ein anderer Mensch als außerhalb des Rings.
Ne? Ja, ja.
Du bist ziemlich, was ich so einschätze, eher introvertiert. Mhm. Und im Ring bist ja doch schon ein bisschen, machst ja doch schon ein bisschen Show.
Ja, ja, das gehört dazu.
Genau, gehört es dazu? Gehst du dafür aus deiner Komfortzone heraus? Oder ist das einfach Schalter umlegen, jetzt bist du Boxer Tom Gilde, jetzt muss das sein?
Ich finde schon, dass ich ein bisschen dafür aus meiner Komfortzone rausgehe. Ja, ja, genau. Das gehört aber, letztendlich könnte es aber auch dieser Scheiter sein. Das ist vielleicht auch eine
und Adrenalin bestimmt.
Eine Kombination unter Adrenalineinfluss. Ja, ja, genau, ja. Richtig.
Sorgt dieses Adrenalin eigentlich dafür, dass du, wenn du einen Treffer bekommst, wenn du einen einsteckst, dass das nicht so weh tut? Oder ist das die Anspannung? Oder ist das permanente Training, eine Gewicht zu bekommen?
Nein, ich finde schon, dass Adrenalin einen großen Einfluss hat. Also auf jeden Fall. Ja. Ich sagte ja, ich habe, auch wenn mein letzter Gegner unterlegen aussah, das fand ich jetzt gar nicht so. Aber
das hast du nicht gespürt, wortwörtlich.
Genau, aber die zwei, drei Treffer, die er gelandet hat, die habe ich eine Woche später noch gemerkt, weil ich sagte ja, ich konnte ja keine Kartoffel mehr kauen.
Tatsächlich?
Ja, tatsächlich.
In dem Moment tat der Treffer nicht weh, weil du unter Anspannung warst oder Adrenalin auch. Ja. Aber man merkt es Tage, Wochen später teilweise.
Genau, genau. Also ich habe gemerkt, dass das auf jeden Fall gefährliche Schwinger waren, von denen man sich überhaupt nicht treffen lassen sollte. Ja. Zudem hatte ich ja auch nochmal einen größeren Druck. Also ich habe ja 3 Wochen, bevor mein Kampf losging, habe ich ja leider die Diagnose einen Bauchfellbruch bekommen.
Bauchfellbruch?
Ja, das ist ja sowas Ähnliches wie so ein Leistenbruch. Wo ich dann so eine Wölbung quasi beim Bauch hatte, vom ganzen Bauchtraining. Genau.
Und da ist was ist Bauchtraining?
Also Sit-Ups, Schläge reinkriegen, alles mögliche an Abhärten, ganz viele Core-Übungen. Mhm. Ja. Und da ist irgendwo dann so das Bindegewebe gerissen, so das, ja.
Und das weiß der Gegner?
Das wusste der Gott sei Dank nicht. Das wussten nur die Fachärzte und meine Trainer. Auch die wollten ja eigentlich den Kampf absagen. Also es war tatsächlich mit einem großen Risiko verbunden. Mhm. Ja. Wir haben es dann aber doch noch irgendwie so hinbekommen. Also ich wurde auch 4 Tage nach dem Profidebüt direkt operiert, weil die gesagt haben, also ein falscher Schlag drauf und du musst notoperiert werden. Für mich hing da aber schon so viel dran. Ich habe letztendlich 20 Jahre auf diesen Moment gewartet und da sollte mich nichts von abhalten.
Und es kamen ja auch viele für Tom Gilde.
Ja, ne? Tatsächlich.
Der NF-Blog, der angesprochene. Also du hast die größte Fangemeinschaft da gehabt. Das
stimmt. Und die lauteste.
Ja, definitiv. Definitiv. Aber auch ein toller Rückhalt, ne? Und bestätigt dich ja auch in deinem Vorhaben so.
Ja.
Und wärst du außerhalb des Rings nicht so ein sympathischer Mensch, würdest du ja auch sicherlich nicht die Menschen so begeistern von dir,
Vielen
oder?
Vielen Dank.
Ja, ich meine, wir leben ja schon in einer ziemlichen Neidgesellschaft. Mhm. Und dann ist da jetzt jemand aus Nordfriesland, aus Bordelum, der den Sprung ins Profigeschäft geschafft hat. Ja. Und du erhältst trotzdem, wie schön, diesen Zuspruch auch von Menschen, die dich schon ein Leben lang begleiten. Mhm. Einige distanzieren sich ja von Menschen, die erfolgreich sind.
Das ist richtig.
Und du hast diesen Support.
Ja.
Wie schön.
Ja. Ich wollte gerade sagen, die Erfahrung habe ich bis jetzt noch nicht gemacht, dass sich da irgendjemand distanziert. Ganz im Gegenteil.
Trotz dieses großen Hauses.
Ja. Genau. Ich erlebe ganz, ganz viel Zuspruch und Unterstützung, auch tatsächlich von Menschen, wo ich es niemals erwartet hätte. Ich erhoffe mir auch irgendwann einen kleinen Teil zurückgeben zu können. Ja.
Und du bist ja trotz 32 Jahren erst am Anfang.
Das ist richtig.
Des Ganzen. Du hast demnächst wieder am 28.03. deinen nächsten Kampf.
Richtig.
Das ist nicht mehr lang hin. Wir nehmen jetzt am 16.03. auf, also in knapp 2 Wochen. Mhm. Wie sieht jetzt die Zeit für dich aus? Wenn du weißt, es sind nur noch 12 Tage.
Ja, das Gröbste ist jetzt überstanden. Ich habe meinen Sparring abgeschlossen.
Sparring heißt, du hast permanentes Boxtraining mit jemandem, der möglicherweise so boxt
wie der andere? Ja, mit anderen Profis habe ich im Ring gestanden.
Mit Viktor?
Mit Viktor Jörg tatsächlich. Ja,
der war hier auch schon im Podcast, genau.
Ja, das ist, genau. Und da hilft man sich dann gegenseitig in der Vorbereitung. Mhm. Ja, natürlich nie mit 100%. Nee. Ne? Da gibt es auch, sag ich mal, so einen kleinen Kodex. Wir möchten alle unversehrt rauskommen, damit wir auch unsere Kämpfe wahrnehmen können. Mhm. Verletzungen, klar, können immer passieren. Aber das findet schon alles, oder auch da mit Viktor, das hat schon sehr, sehr respektvoll stattgefunden.
Okay, das Sparring ist abgeschlossen.
Ja.
Und jetzt?
Jetzt.
Weil du hast gesagt, 13 Kilo sind schon runter.
Ja, ja, ja. 13 Kilo. Ich war von 123 jetzt auf 110. Eigentlich wollte ich noch gerne runter auf 107, aber ich.
Warum? Weil du dann
damit tatsächlich
mobiler, flexibler, weil du flinker bist?
Fühle ich tatsächlich, dass ich damit nicht so viel Gewicht mit mir rumschleppe. Die Muskeln sollen erhalten bleiben. Mhm. Also ich werde jetzt nur noch ein bisschen Grundlagentraining machen. Das heißt, ein bisschen Schattenboxen, ein bisschen Sandsackarbeit, noch 3-4 Intervalle laufen. Ne?
Und Ernährung? Wie sieht die aus jetzt in dieser Phase?
Die Ernährung, die ist nach wie vor.
Die ist da?
Ja,
die ist da. Wie ernährst du dich?
Ja, also ich habe...
Weil die Weizenbrötchen, die ich da hinten sehe, die sind wahrscheinlich für mich.
Die sind für dich.
Okay, also
die rühre ich heute auch nicht an. Genau. Nee, das ist schon alles genau... ich habe einen Ernährungsplan, einen Stramm, der wurde mir erstellt.
Auch von? Vom
Ernährungsberater.
Ne? Ja.
Ja, ja.
Genau.
Du kennst sie.
Ja.
Richtig. Und ja, da muss ich mich dran halten, weil sonst schmeißt man auch keine 13 Kilo in 6 Wochen oder 7 Wochen.
Also Ernährung ist, wie auch beim Fitnesssport, ist schon key.
Ja, ja, ja. Das ist mein Treibstoff und der muss da sein. Ne?
Du lebst auf dem Land. Wie viel Schnaps gibt's hier für dich?
Oh, für mich tatsächlich nicht. Ich glaube, da sind auch viele immer sehr, sehr traurig drüber. Also wenn ich dann da bin, mittlerweile respektieren sie das. Das war früher ein bisschen anders, wo das Ganze nicht so offiziell war. Da wollte man dann immer mal mit dem Boxer Tom Gilde hinsuppen.
Ja,
ja, ja. Genau. Aber ja, mittlerweile.
Naja. Hilft auch, wenn man dann den Titel dazu hat, Profiboxer.
Ja, ja.
Und
ja.
Dann, ach ja, gut, der. Ja. Heprogog nicht.
Genau, ne? Aber dann muss ich natürlich immer das Versprechen geben, natürlich danach.
Ja, danach.
Mal gucken, alles gesittet.
Und tatsächlich danach, wie sieht nach so einem Kampf, wie sieht denn das danach aus? Wenn du weißt, okay, in einem Vierteljahr ist erst der nächste Fight, kannst du dann 2 Wochen auch mal abschalten, auch mal das Leben leben?
Es gibt viele, die also gleich so weitermachen. Für mich fühlt sich das nicht gesund an. Ne, das ist eine intensive Zeit und davon möchte ich mich mindestens eine Woche erholen. Und dann versuche ich natürlich auch nicht alles gleich wieder zu verlieren.
Nee.
Ne, ich muss jetzt, ich glaube, im Mai steht der nächste Kampf. Ist der nächste Kampf schon geplant? Das sind dann ungefähr so 1,5-2 Monate. Genau.
Und der ist in Hamburg?
Der ist in Hamburg.
Ist das schon, ist das... ich glaube, wir verstehen uns, Hamburg ist nicht schöner als Flensburg, aber es ist zumindest größer.
Ja.
Ist das auch ein größerer Kampf für dich? So von den Möglichkeiten, vom Drumherum?
Also da wird auf jeden Fall eine größere Zuschauerzahl sein. Da ist ganz, ganz viel Presse. Ich meine, es gibt auch einen Livestream. Wo, weiß ich jetzt noch nicht genau.
Genau. Und da gehst du ja nicht als Lokalmatador ins Rennen. Ne? Der NF-Block wird möglicherweise auch kleiner sein.
Ja, der wird definitiv kleiner sein.
Aber du sagst ja, du bist eh im Tunnel. Das nimmst du gar nicht so sehr wahr.
Genau.
Ne?
Und ich hoffe natürlich auch nochmal mehr Menschen erreichen zu können. Ne? Das ehrt mich schon sehr, dass Nordfriesland, ich sage jetzt einfach mal Nordfriesland, mich da so unterstützt.
Ja.
Und erhoffe mir natürlich, dass da auch deutschlandweit nochmal mehr dazukommen.
Wo stehst du da auf der Karte in Hamburg? Weißt du das schon?
Steht nee, das
schon
weiß fest? Ich noch nicht. Da habe ich noch keine
Informationen. Und jetzt am 28.
Da werde ich eher zu den letzten Profikämpfen, als Lokalmatador quasi.
Ja, ja. Definitiv.
Genau. Letztes Mal hatte ich das Co-Main-Event, kann man sagen, also den
vorletzten Kampf.
Genau.
Ja.
Und
Da war die Halle schon stimmungstechnisch auf dem Peak, definitiv.
Ja, ja.
Auch wenn der Main-Eventer aus Kiel einige dabei hatte, für sich definitiv. Nochmal in den Ring zurück, wenn der Kampf stattfindet. Du hast deinen
Tunnelblick.
Auf was achtest du, auf dich oder auf den Gegner im Kampf? Auf was muss mir geachtet werden?
Ich achte tatsächlich auf mich.
So. Ja, dass du deinen Stiefel runterspielst.
Damit ich, dass ich meinen Soll erfülle. Ja. Ich versuche da wirklich ganz open-minded reinzugehen, ganz klar. Versuche mich auch so ein bisschen ab und zu mal so aus der Meta-Perspektive zu sehen, ne? Also so ein holistisches Bild mir selbst zu geben von mir selbst. Genau. Ne, also so ein ganzheitliches, okay, du bist jetzt hier, du weißt, worauf du jetzt trainiert wurdest, worauf du jetzt spezialisiert wurdest.
Das kann ich nachvollziehen. Wärst du jetzt Profi-Bankdrücker oder so, ne? Bist du komplett bei dir, es kann nichts passieren. Ja. Nun steht dir aber einer gegenüber, der dir ganz doll wehtun könnte.
Ja, ja.
Der dir auch wehtut.
Ja.
Der das Ziel hat, dich umzuhauen.
Mhm.
Ich hätte gedacht, man hat den Fokus eher nur darauf, dass man bloß nicht getroffen wird. Aber du merkst, ich habe null Kampferfahrung. weil damit muss man sicherlich rechnen. Man weiß, dass man getroffen wird. Ne?
Richtig. Also ja, im besten Fall natürlich nicht.
Nee.
Genau, aber mein Fokus richtet sich in die Richtung, okay, ich weiß, was wir geübt haben, ich weiß, was wir die ganze Zeit trainiert haben, ich weiß, was das Ziel ist, und das Ziel ist, ihn so schnell wie möglich auszuschalten, ne? Wenn ich das mal so sagen darf.
Ja, auf jeden Fall ist ja so. Ja.
Oder den Kampf so schnell wie möglich zu gewinnen.
Also das ist schon immer das Ziel, den K.O. zu bekommen.
Im besten Fall, ja. Den soll man nicht erzwingen, das habe ich auch gelernt.
Damit können wir dann auch... Naja, wenn man zu viel auf einmal will, wird man vielleicht auch unvorsichtig.
Richtig, richtig.
Und lässt vielleicht mal eine Flanke offen.
Ja, die Erfahrung habe ich definitiv auch im Amateurbereich gemacht. Mhm. Und dafür ist sie letztendlich auch da.
Ja.
Genau. Und aber jetzt soll das alles anders laufen.
Dann lass uns nochmal über deine Erfahrung auch im Boxen, im Amateurbereich und im Kampfsport zurückblicken. Ich habe in einem Zeitungsinterview gelesen, mit 12 hast du noch in Dörpum Fußball gespielt
richtig.
Und dann bist du heimlich zum Boxtraining mal gegangen.
Ja, genau. Also
warum?
Das Boxen.
Die Zweikämpfe reichten denn nicht mehr. Mir waren die schon hier in der Liga hart genug, für dich reichten sie nicht.
Nein.
Nein.
Wir haben ein Problem. Der Stuhl ist leer.
In der Tat. Ein klarer Fall von personeller Unterbesetzung.
Wir suchen Anwältinnen und Anwälte, gern auch junge, frisch aus dem Referendariat. Und Renos, gerne auch als Quereinsteiger. Lösen Sie unser Problem.
Bewerben Sie sich jetzt bei uns.
Ja, tatsächlich hat mich ein Kumpel damals mit 13 Jahren dafür begeistert. Der hat sich, wir kennen ja alle, glaube ich, Rocky. Genau. Und genauso wollte ich irgendwie auch sein. Oder eher vielleicht wie Apollo Creed.
Ja, schon. Auf dich passen.
Genau. Und dann hat er mich mit seinem Roller abgeholt, dann sind wir damals zur BGS-Halle gefahren und dann hat er mir sowas wie Personal Training gegeben.
Tatsächlich, das war so ein bisschen der Startschuss.
Ja, das war der Startschuss. Also ich wollte das sowieso schon immer, das war ein ganz großes Thema neben Fußball in Dörpum. Und
hast du die ersten Kampfsporterfahrungen gesammelt?
Richtig.
Im Boxen.
Im Boxen, genau.
Ich habe dich irgendwann mal... ich kannte dich nicht, aber habe irgendwann mal einen Post gesehen, ich glaube auf Facebook sogar war das noch, Tom Gilde im Käfig.
Ja.
Käfig ist eben kein Boxsport mehr.
Nee.
Das ist dann eine andere Sportart.
Ja.
Aber das war das erste Mal, dass über dich in meiner Wahrnehmung gesprochen wurde.
Ja.
Weil auch außergewöhnlich, ein Mensch aus Nordfriesland ist im Käfig auf einmal. Ne?
Richtig.
Und der Sport, also der Kampfsport im Käfig ist ja schon ziemlich brutal.
Der ist brutal. Der ist sehr brutal.
Ja, ne? Erzähl mal, was ist
das? Genau. Also nachdem ich da auf einem Sportinternat war, da habe ich tatsächlich rhythmische Sprunggymnastik gemacht. Passt auch gar nicht.
Hilft vielleicht beim Seilspringen.
Ja, genau. Ja. Leichtfüßigkeit.
Ja, und ich meine, Beinarbeit beim Boxen ist ja auch sau wichtig.
Ist essentiell.
Na, guck mal.
Genau. Da bin ich dann nebenbei mit Sambo angefangen. Ne?
Sambo?
Ja, das ist eine Mischung aus Jiu-Jitsu, Judo und tatsächlich russischem Ring.
Okay.
Genau. Und
wo kann man das lernen?
Das habe ich damals in Leck gemacht.
Spannend,
da hatten wir zwei, ich sage jetzt mal Meister, also Trainer, die auch mehrere interkontinentale Titel gewonnen haben. Genau. Und die haben mich dann quasi darauf vorbereitet. Das habe ich dann 8 Jahre gemacht, war auch niedersächsischer Landesmeister am Sambo. Und dachte mir, ich mache mal das, was gerade in ist und kombiniere meinen Boxstil mit Sambo.
War das die Conor McGregor-Zeit?
Ja, genau.
Ja, so da hatte ja MMA und UFC einen ziemlichen Hype, auch hier in Deutschland.
Ja.
Okay, dann bist du in den Ring gestiegen, in den Octagon gestiegen, in den Käfig.
Mhm.
Wie lange?
Wie lange was?
Wie lange warst du da im Käfig aktiv als Kämpfer?
Ich habe tatsächlich, MMA-Kämpfer hatte ich nur zwei und muss ehrlicherweise auch zugeben, die habe ich beide verloren. Mhm. Genau, das war die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich habe, es war auch damals schon, weil das hier einfach noch nicht so weit bekannt war, sehr, sehr schwer, Leute in derselben Klasse zu kriegen. Deswegen habe ich immer gegen Leute kämpfen müssen, die schon deutlich mehr Kämpfer haben. Mhm. Also natürlich gibt es da auch ein klares Regelwerk.
Ja, aber in den Großstädten hast du eben auch Gyms, ne?
UFC-Gyms beispielsweise. Und mein erster Kampf, das war dann gegen für mich damals ein sehr erfahrener, der hat tatsächlich auch noch ein paar Titel im MMA gerissen, auch in den großen Ligen jetzt, unter der UFC. Und da hatte ich, das war mein erster Kampf und der hatte dann irgendwie schon 11 oder 14 Kämpfe, irgendwie sowas war das. So.
Und da muss man ja auch unterscheiden, ein Boxkampf ist was anderes als ein UFC-Fight oder ein MMA-Fight.
Definitiv.
Weil beim MMA darf alles, fast alles, ne? Passieren. Also im legalen Bereich.
Im legalen Bereich.
Aber beim Boxen hast du die Limitierung auf die Fäuste.
Ja, ja.
Beim MMA auch
Hebel,
alles.
Hebel, Würfe,
genau. Submission, Aufgabe, Kicken.
Ja, Knie, Ellbogen.
Ja, brutal.
Ja, wirklich brutal.
Ja.
So, und vielleicht muss ich auch einfach zugeben, ich mag diesen Sport immer noch. Ne? Ich finde das Training fantastisch. Mhm. Ne?
Ich meine, da wird alles kombiniert. Ne?
Da wird alles
kombiniert. Alles, was an Kampfsportart da ist, wird da verbunden.
Und ich finde grundsätzlich auch immer wichtig, Kampfsport zu können. Mhm. Ne? Das natürlich nicht einzusetzen zu müssen, das ist noch viel, viel wichtiger.
Ja, du wurdest im Soul Club damals in der Nachtschicht oft um Hilfe gebeten. Ja,
ja, genau. Mhm. Das ist das ist richtig.
Ja, nein, grundsätzlich, ja, klar. Mhm. Und dann aus dem Oktagon ging es vom Sambo ging es in Richtung Kickboxen bei dir?
Ja,
das, warum? Was war da so?
Ich hatte,
hast gemerkt, das liegt dir eher als Grappling, als Bodenkampf?
Ja, also ich habe, das sagte ich auch im Zeitungsartikel, ich habe wirklich mein Herz in den Fäusten. So, und
ja, den Titel habe ich gelesen.
Und,
schöner Marketingspruch.
Ja, ne?
Kommt der von Julia?
Nee, das war meiner.
Okay.
Genau, und wollte mich dann einfach auf das konzentrieren, was ich ohnehin schon besser konnte und was mir auch mehr Spaß brachte. Und das war dann das Stand-Up-Fighting.
Stand-Up-Fighting?
Weil es im Stand ist.
Genau. Das ist aber auch Kickboxen
dann? Ja, genau.
Okay. Wie lange warst du Kickboxer?
Puh, bestimmt jetzt auch 10 Jahre, ja.
Hast aber gemerkt, okay, ne, das Herz ist in den Fäusten, lassen wir die Beine mal weg.
Richtig.
Ich habe genug Power in meinen Händen, darauf möchte ich mich jetzt konzentrieren.
Richtig.
Wie lange ist das her? Seit wann machst du jetzt ausschließlich Boxen?
Seit, immer mal wieder, aber so aktiv seit 5 Jahren, hätte ich gesagt.
Okay, was sind da so die Meilensteine, auf die du jetzt zurückblickst? Weil wir haben hier eine kleine Collage auch liegen, da sind Bilder von dir, da ist ein Bild von dir mit Iron Mike,
Tyson,
mit Mike Tyson. War er bei einem deiner Kämpfe?
Nee, leider nicht. Das war ein Meet and Greet, nachdem ich meinen Bachelor bestanden hatte. Das wurde mir geschenkt. Und
wo war das?
Das war in Hamburg.
Ach, da war er?
Ja, ja. Das ist, wann ist denn das her? Puh, 2019 oder sowas war das. Das war eine große Sache für mich.
Ja, garantiert. Ja. Also auch als Nichtboxer.
Ja.
Den Kerl kennt man definitiv. Und wenn man sich einfach bei YouTube mal so ein paar Videos von ihm anschaut.
Wahnsinn.
Unfassbar, ne? Ja, also ich glaube, der kann auch nur boxen. Also
ich hoffe, er sieht das Video nicht.
Nee, ich hoffe auch. Aber durch KI kann das natürlich jetzt auch übersetzt werden.
Ja, okay.
Das stimmt. Nichtsdestotrotz. Ich glaube, er behauptet auch nicht von sich, dass er der schlauste Mensch ist.
Das kann sein. Ich glaube, der hat ganz, ganz viel Lebenserfahrung. Versucht das mal ein bisschen diplomatisch auszudrücken.
Hat er. Ich meine, der ist Ü50, der hat viel Lebenserfahrung.
Ja, genau. Hat so einiges erlebt, genau.
Ja.
Aber das ist schon eine ganz, ganz andere Liga. Also das,
ja. Okay, weitere Meilensteine in deiner jungen Boxkarriere.
Ja, also ich bin Vize-Landesmeister geworden im olympischen Boxen. Tatsächlich habe ich gar nicht die große Laufbahn, also Amateurlaufzeit gehabt im Boxen. Mhm. Die haben mich in allen Verbänden, die ich war, schon immer gleich hochgestuft. Also ich glaube, ich habe da, das muss ich aufpassen, was ich sage, also der Deutsche Boxverband hat mich mit 25 Kämpfen eingestuft. So.
Das ist, weil du einfach schon eine Vorerfahrung aufweisen konntest, weil du Talent mitbringst, weil du die Optik mitbringst, weil sie mit dir Geld verdienen wollen.
Na, das mit dem Geld eher weniger, aber ich glaube tatsächlich alles andere. Und auch meine ersten Kickbox-Kämpfe, die habe ich tatsächlich dann auch schon so nach 40 und nach 20 Sekunden gewonnen mit den Fäusten. So, und da haben wir gesagt, okay, du bist definitiv nicht für die Newcomer D-Klasse geeignet. Ja. Du musst tatsächlich schon in der B-Klasse kämpfen und das ist nochmal unter der Elite, ne, aber ja.
Okay, Vize-Landesmeister?
Vize-Landesmeister, viel, viel mehr Titel waren da jetzt nicht, aber es war eine schöne Veranstaltung und...
Ja, ich meine, Erfolge muss man ja auch nicht immer nur mit Titeln bemessen. Natürlich sind Titel irgendwann auch wichtig, aber das sind Erfahrungsschritte auch für dich und du beschreitest jetzt Profikämpfe.
Richtig, genau. Titel hatte ich mehr im K1. Kickboxen. Mhm. Da war ich super Schwergewichts-Champion, also ein Doppelter oder Zweifacher auf Dänemarks oder in Dänemarks größten Kampfveranstaltung quasi. Amateurkampfveranstaltung.
Mit Dänemark verbindet dich ja auch einiges, ne? Du warst auf einem dänischen Kindergarten, dänische Schule.
Genau, Hauptschule tatsächlich. Mhm. Ne? Also so ist das dänische System. Dann war ich ja, wie gesagt, in Dänemark auf dem Sportinternat. Mhm. Dann habe ich ein verkürztes Abitur gemacht und nachher habe ich dann Soziologie und soziale Arbeit auch in Dänemark studiert. Ja.
Nun arbeitest du wo? Ist nicht mehr in Dänemark, ne?
Nicht mehr in Dänemark. Ich arbeite in Flensburg. In Flensburg, genau.
Dänischen Part dabei oder ist es rein deutsch?
Nee, das ist rein deutsch. Mhm. Ich musste tatsächlich deswegen auch nochmal die fachliche Gleichheit und staatliche Anerkennung hier machen.
Natürlich.
Wir arbeiten natürlich mit anderen Gesetzen.
Ja, natürlich. Ne? Und, willkommen in Deutschland.
Ja. Ja. Und ja.
Wie siehst du dich? Dänisch, deutsch oder nigerianisch?
Ich sehe mich Plattdütsch.
Ja. Oh, herrlich.
Ja, das ist so.
Ja, guck mal, da haben wir jetzt schon mal ein kleines Reel.
Ja. Genau. Nee, ich bin hier, also wie gesagt, bei meinen Großeltern größtenteils groß geworden. Ja. Hier auf dem Land. Und hier schnacken wir bloß, hier reden wir auch bloß Plattdeutsch zu Hause jetzt.
Ja, also mit Oma und Opa?
Ja. Also das ist, Oma lebt leider nicht mehr, aber meine ganze Familie spricht Plattdeutsch und also ich auch.
Und mit Julia?
Julia darf das, üben. Muss es noch üben, ja genau. Aber sie versteht alles und ja.
Inwiefern hilft es, dass du eine Lebensgefährtin hast, die ebenfalls aus dem Boxen kommt? Ich hatte ja Julia auch schon mal bei mir im Podcast, da ging es darum, dass sie Boxerin ist.
Ja.
Was bringt es dir, privat, aber auch sportlich, beruflich, Julia an deiner Seite zu haben?
Ganz, ganz viel. Also das ist, was sagt man? Es ist fast schon essentiell. Also das ist, wie ich schon sagte, Boxen ist Business und sie bringt ganz, ganz viel Erfahrung mit, die ich einfach noch nicht habe. Sei es Podcasts, Kontakte herstellen. Sie ist eine riesen Unterstützung im Alltag. Ne? Also passt auch genau auf, was ich esse. Ne? Also so ein, bei mir ist meine Schwäche ist Eis. Ich esse gerne Eis, auch gerne jeden Tag und da selektiert sie dann schon mal.
Ja, wie schön, so ein Fels in der Brandung
das,
zu haben. Und das habe ich auch beim Box-Event gemerkt, sie dir auch abnimmt.
Ja, wir sind ein richtiges Team.
Wofür sie verantwortlich ist.
Ja.
Und das funktioniert auch gut, Sport und Privates zu, weil ist ja schon doch was anderes.
Es wäre gelogen, wenn ich nicht sage, dass es auch mal...
Hat ja auch unterschiedliche Ansichten.
Ja, genau. Lieber. Ganz viele sogar. So, aber mittlerweile sprechen wir auch eine Sprache und wir wissen, wie wir quasi auch diese Marke Tom Gilde aufbauen wollen. Und doch, das ist das Bild, das fügt sich immer mehr.
Und als Julia und ich den Podcast gemeinsam hatten, war sie noch aktiv. Das ist sie jetzt nicht mehr, ne?
Nee.
Sie ist jetzt aktiv in der Schule.
Sie ist
und aktiv im Team Gilde.
Ja, das ist richtig. Ja. Sie hat sich irgendwann mal, ich sage jetzt auch mal, für ihre Gesundheit, wenn ich das mal so sagen darf, entschieden. Ne, das ist natürlich auch immer, Boxen ist mit Risiken verbunden. Das ist nicht,
Und, das ist gefährlich. Letztendlich auch irgendwie, man kann so viel trainieren, wie man möchte, wenn eine falsche Bewegung letztendlich kann ganz teuer werden.
Ja, genau. Und ich finde das gut. Ich respektiere ihre Entscheidung und unterstütze sie da genauso. Also wir haben tatsächlich auch, als es erlaubt war, unter bestimmten Bedingungen, haben wir in der Lockdown-Zeit zusammen trainiert. Mhm. Da haben wir uns auch kennengelernt. Genau. Und ich habe sie genauso für ihren ersten Kampf in der Landesmeisterschaft habe ich sie vorbereitet.
Ach, spannend, ne?
Ja, ja. Und jetzt gibt sie zurück.
Ja.
Ja, wirklich.
Schön. Ja, dann komme ich so langsam zu meiner letzten Frage.
Ja.
Denn, Tom, ich wollte immer schon mal eine Tasse Tee mit dir trinken. Das haben wir jetzt getan.
Das haben wir getan. Ne?
Und bevor ich dir die entscheidende Frage stelle, ich habe ja auch schon mal mit Viktor Jurk, hatten wir schon als Thema, eine Tasse Tee getrunken.
Ja.
Ich hatte zwei männliche Profiboxer bei mir hier im Podcast. Hm. Wann sehe ich die beiden denn mal im Ring gemeinsam gegeneinander antreten?
Allerhöchstens im Sparring, glaube ich.
Ja.
Ja, wir hatten vor kurzem Sparring, da konnte ich Viktor ein bisschen helfen, sich auf seinen Gegner vorzubereiten. Mhm. Für mich war es auch eine Riesenerfahrung. Ich schätze ihn wirklich sehr.
Ihr seid, finde ich, so ähnlich. Ihr seid beide so ruhig, so introvertiert.
Ja.
Und im Ring lasst ihr es heraus, seid beide erfolgreich damit. Und ich glaube, ihr seid auch in derselben Klasse, oder?
Wir sind in derselben Gewichtsklasse.
Ja. Genau. Also was spricht dagegen?
Also Viktor hat deutlich mehr Erfahrung als ich. Ich bin jetzt gerade.
Also er könnte dich mal als Aufbaugegner benutzen.
Ja, genau.
Ist das tatsächlich so? Ja.
Also noch. Ja. Der hat auf jeden Fall deutlich mehr Erfahrung. Ne?
Ja.
Ich habe ja eine Laufbahn mit mehreren verschiedenen Kampfsportarten und Viktor ist seiner Linie treu geblieben und hat diese perfektioniert. Das ist auch deutlich zu merken. Der unterscheidet sich von vielen, vielen Boxern, mit denen ich schon Sparring im Laufe der Zeit gemacht habe.
Ja. Spannend. Ja. Aber ich möchte das nicht ganz abschließen, liegen lassen, diesen Gedanken.
Ja.
Vielleicht ja eines Tages, dann wäre die Förderhalle auf jeden Fall voll.
Definitiv.
Definitiv. Okay, mit wem würdest du gerne mal eine Tasse Tee trinken, wenn du könntest?
Ich denke, also ein großes Idol für mich war tatsächlich schon immer, auch in meiner Kindheit, Denzel Washington.
Mhm.
Ja, das ist ein wirklich sehr, sehr sympathischer, charismatischer Mann. Ja, der spannende Ansichten hat und für mich auch irgendwie immer bodenständig wirkte.
Ja, ich habe ihn vor Augen, aber das kann ich nicht bestätigen oder widerlegen. Aber Denzel Washington, gut. Also du verbringst deine Freizeit auch gerne mal mit Filmen.
Ja, doch.
Wie sieht deine Freizeit denn sonst so aus, Tom? Wenn mal kein Boxtraining ist, wenn mal keine Arbeit ist, viel Zeit ist denn ja auch gar nicht.
Nee. Also ich bin viel mit meiner Familie im Kontakt.
Ja.
Das ist für mich qualitative Zeit, da kann ich meine Batterien aufladen. Ich bin aber auch mal gerne für mich alleine, gehe viel spazieren, das ist irgendwie, das erdet mich auch noch so ein bisschen.
Oh, du bist so eine Runde durch Bordelum, ne?
Ja, das erdet. Also wirklich, durch einen Coke oder so.
Ja, der ist nochmal eckig.
Doch, wir haben hier echt schöne Stellen, genau, und die sauge ich dann auf.
Ja, ist sicherlich ein schöner Ausgleich, den du dann hast vom Profibox-Alltag.
Ja.
Dann hast du die Möglichkeit, hier in Bordelum wieder zu erden.
Richtig.
Und hast ja auch noch die 40-Stunden-Woche, die man nicht vergessen darf.
Richtig.
Wenn du jetzt, wenn du bist 32, wenn du jetzt guckst, wo möchtest du mit 35 stehen?
Also da müsste ich schon die ersten Titel im Boxen auf jeden Fall bekommen haben. Vielleicht, was heißt bekommen haben? Erworben haben.
Gewonnen haben,
ja. Genau. Genau, ich hoffe sehr, dass ich dann auf jeden Fall schon deutscher Meister im Boxen bin.
Ist das realistisch?
Das ist realistisch,
ja,
definitiv.
Redest du dir das ein oder ist das so?
Nein, das ist so.
Ja. Ja, deutscher Meister klingt so, das habe ich Viktor ja auch unter anderem vorgestellt, das klingt so, wow. Ist es natürlich
auch. Das ist auch wow.
Ja, aber wenn du sagst, das ist ziemlich realistisch und Viktor ist es auch und der auch.
Ich glaube an meine Ziele, ich glaube an meine Träume, ich halt jetzt so lange an das Boxen festgehalten, wo andere schon gesagt haben, boah, das gucke ich mir niemals an. Und jetzt siehe der NF-Block, der bebt.
Der NF-Block ist da, der ist gekommen, um zu bleiben und werde dich am 28.03. in der Förderhalle hoffentlich noch gut unterstützen. Gibt es da noch Karten oder ist schon?
Es ist fast alles ausverkauft. Ja. Also viele Karten gibt es nicht mehr.
Wie lange kann man dich denn wohl noch in Flensburg betrachten? Weil Flensburg ist näher dran als Hamburg und nach Flensburg würde ich schon eher mal fahren, die 40 Kilometer oder als nach Hamburg.
Ja.
Glaubst du, du wirst da noch lange boxen?
Auf jeden Fall in den nächsten ein, zwei Jahren wird das noch sein. Ich habe auch schon nette Angebote bekommen, in Bangkok zu kämpfen, tatsächlich Ende des Jahres. Genau. Und mal gucken, wo die Reise hingeht.
Wir werden das verfolgen, auch auf deinen Social-Media-Kanälen Tom Gilde.
Ja.
Heißt du da Team Gilde?
Ja, gilde.t.
Gilde.t. Und wir sind ganz gespannt und ich sage vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank, dass ich hier bei dir zu Hause sein durfte.
Vielen Dank auch.
Um mit dir eine Tasse Tee zu trinken. Und ich freue mich jetzt auf die Brötchen, die du nicht essen darfst.
Sehr schön.
Sehr schön. Das war Tores Tea Time bei und mit Tom Gilde. Vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Zuhören.